Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.
محاولة التخليص وهنا يا سلام الله عليك يا مافيمبي الله عليك غوتيه مافيمبي تيغي.
Ein begeisterter Sportkommentator bei der Handball-WM in Ägypten. Der Mann freut sich über den Publikumsliebling Gauthier Mvumbi. Dessen Torwürfe, aber auch sein Körperumfang sind wirklich beeindruckend und sind zu einem Netzphänomen geworden. Eins unserer Themen gleich im Kompressor. Herzlich willkommen. Wer den Handballer Gauthier Mvumbi in Aktion gesehen hat, der vergisst das nicht so schnell. Der Mann ist eine wuchtige Erscheinung, mindestens 1,95 groß, genau weiß man es nicht, sicher weit über 2 Zentner schwer. Ein Kongolese, der in Frankreich spielt, in der 4. Handballliga. Aktuell spielt er aber für Kongos Nationalteam bei der Handball-WM in Ägypten. Er ist vor dem Tor kaum zu bremsen und sehr erfolgreich. Trotzdem ist Kongo jetzt ausgeschieden bei der WM. Aber Gauthier Mvumbi hat sich in das Herz eines seiner großen Vorbilder gespielt. Basketballlegende Shaquille O'Neal, der selbst ja als übergewichtiger Riese berühmt geworden ist, hat sich als Fan geoutet. Und in den sozialen Netzwerken geht die Gauthier Mvumbi-Story jetzt viral. Bilder, Videos machen millionenfach die Runde. Wir wollen uns das näher anschauen mit Erik Eggers, Handball-Experte, Historiker und Autor. Hallo, Herr Eggers.
Hallo, ich grüße.
Ja, wir sind ja gewöhnt, im Sport austrainierte Athleten zu sehen. Gauthier Mvumbi passt da überhaupt nicht rein. Wie macht er das eigentlich, dass er sich so gut durchsetzt da im Handball?
Ja, man muss dazu wissen, dass seine Position, die Kreisläuferposition, nicht von Leuten bekleidet werden kann, die vielleicht Skispringer sind oder so, vielleicht nur 60 oder 70 Kilo wiegen, sondern dafür braucht man Masse. Und wir haben vielleicht gesehen in diesem Spiel Deutschland gegen Ungarn, da gab es eben auch einen Kreisläufer bei den Ungarn, der ja mindestens 120, vielleicht sogar 130 Kilo auch auf die Waage brachte. Und das ist einfach nötig, um sich dort in diesem Getümmel am Kreis durchzusetzen und sich auch ja ein bisschen Raum zu verschaffen. Ja, bei dem Kongolesen sieht es natürlich extrem spektakulär aus, weil er ja seine Gegner quasi wie Fliegen abschüttelt. Aber das Gleiche gilt für diesen ungarischen Kreisläufer. Ja, der war von den deutschen Abwehrspielern auch nicht in den Griff zu bekommen. Also wie gesagt, die Position erfordert ein bestimmtes Gewicht.
Dennoch wird ja nicht jeder zum Star, der eben in dieser Position spielt. Also hat Mvumbis Erfolg auch was mit seinem eigenen Verhältnis zu seinem wuchtigen Körper zu tun?
Also ich glaube, dass der eigentliche Grund der großen Sympathie der Fans darin liegt, dass sie ihn quasi als einen von sich betrachten. Ja, also man kann sich ja vorstellen, dass man in der Kreisklasse oder in der Kreisliga aufläuft und genau gegen einen solchen Kreisläufer spielt. Ja, der vielleicht nicht diesen athletischen Körper hat, sondern der ja ganz normal ist, wie jeder andere, und dann zum Sport geht. Ja, ich glaube, das ist der eigentliche Grund, warum so viele Leute den toll finden.
Ist das auch ein Stück weit Voyeurismus?
Das glaube ich nicht. Es gibt ja viele, viele andere Sportler, die ja ähnlich extrem gebaut sind. Ja, ich habe ja gerade das andere Beispiel genannt, das Skispringen, ja, wo ja im Prinzip ja Hänflinge über die Schanze gehen. Und das hat ja eigentlich auch mit uns Normalsterblichen wenig zu tun. Und dann gibt es eben diese Sportler, die so viel Gewicht auf die Waage bringen und das auch müssen, ja, um erfolgreich zu sein. Ich glaube nicht, dass da Häme oder Spott mit im Spiel ist, sondern eher im Anteilnahme und das Gefühl, dass es irgendwie auch jemand aus der eigenen Mannschaft sein könnte.
Dennoch stelle ich mir es auch nicht leicht vor, so einen Körper eben auch in Bewegung zu halten und diese athletischen Aktionen auszuführen. Also für die Sportler selber ist das dann auf Dauer auch nicht ideal, oder?
Ja, das ist genauso wenig ideal, wie das für Shaquille O'Neal der Fall war. Ja, der hatte ja nun auch deutlich mehr als 2 Zentner Gewicht. Und es gibt natürlich andere Sportler mit solchen Massen, für die das leichter ist, sich zu bewegen. Also ich nenne mal das Beispiel Freiwasserschwimmen, wo es immer ein Vorteil ist, mit vielen Kilos loszuschwimmen, weil man einfach die Substanz auch braucht, um diese enormen Strecken zu bewältigen. Und natürlich ist das nicht gesund für die Gelenke, ja, wenn man die ganze Zeit mit einem solchen Gewicht irgendwie rauf und runter sprintet. Aber wie gesagt, beim Handball ist es erforderlich irgendwie für diese Position, um überhaupt erfolgreich zu sein. Auch im Amateurbereich übrigens.
Heute verbreiten sich ja Bilder von Ausnahmemenschen wie Gauthier Mbumbi rasend schnell über das Netz. Sehen Sie da auch eine Chance, diesem Klischee, das es ja eben doch gibt, von Modellathleten im Sport auch was entgegenzusetzen?
Ja, die sehe ich durchaus. Es entspricht ja nicht diesem Klischee eines Hochleistungssportlers. Ja, also wenn man darüber nachdenkt, wie so ein Sportler auszusehen hat, klassischerweise, kommt ja nicht so jemand dabei raus. Aber wie gesagt, in anderen Sportarten gibt es ja solche entsprechenden Athleten auch. Ich nenne mal das Beispiel Judo, wo in der höchsten Gewichtsklasse ja solche Körper auch gefragt sind. Oder das Sumo-Ring in Japan. Oder das Gewichtheben. Ja? Also wenn man sich nur den deutschen Gewichtheber-Olympiasieger von 2008 zum Beispiel nimmt, Steiner, dann hat er ja heute auch nur die Hälfte von dem, was er damals auf die Waage gebracht hat. Also er hat auch sich entsprechend Futter angesammelt, um überhaupt diese entsprechenden Gewichte heben zu können.
Also Übergewicht im Sport ist durchaus normal, kommt nur auf die Sportart an. Handball-Experte und Historiker Erik Eggers über Gauthier Mbumbi, der bei der WM in Ägypten der große Liebling der Zuschauer war und zum Internetphänomen geworden ist. Ich danke Ihnen, Herr Eggers. Schreiben ist das Schönste auf der Welt, eine Einladung zum Wahnsinn. Das ist ein Zitat von Pop- und Ruhrpott-Literat Wolfgang Welt, ein Außenseiter-Schriftsteller, der zwar brillante Musikkritiken schrieb und auch mehrere Romane, dem aber die große Anerkennung versagt blieb. Welt war außerdem psychisch krank, was ein geregeltes Schreiben schwierig machte. Er hat dann die letzten Jahre bis zu seinem Tod 2016 als Nachtportier im Schauspielhaus Bochum gearbeitet. Posthum erscheinen nun immer noch Texte von Wolfgang Welt, vor allem auf Betreiben von Martin Willems, dem Archivar des Weltnachlasses. Ich grüße Sie.
Hallo, Herr Oppel.
Herr Willems, zwei Bände mit Wolfgang Welt-Texten haben Sie jetzt rausgebracht. Die Pannschippe, das ist ein Romanfragment, und Kein Schlaf bis Hammersmith, das sind vor allem die Musikkritiken quer durch die Rock- und Popgeschichte. Und über die will ich als erstes mit Ihnen sprechen. Was macht denn diese Kritiken eigentlich so besonders, so einzigartig?
Ja, Wolfgang Welts Leitsatz als Musikjournalist war: Ich kann nicht lobhudeln, wenn mir mein Urteilsvermögen einen Verriss diktiert. Und das führt dazu, dass man als Leser nach der Lektüre immer ganz genau weiß, wie Wolfgang Welt die Platte fand. Eine Konsequenz, die sich in heutigen Kritiken recht selten findet.
Also er hat sich mehr getraut als vielleicht Popkritiker heute?
Ja, er hat das sehr ernst genommen. Ne? Und wenn er der Meinung war, dass da bietet sich jemand einem Trend an oder meinte, eine Masche erkannt zu haben, dann wollte er das natürlich auch entsprechend mit deutlichen Worten aufdecken.
Damit wir den Eindruck bekommen, zitiere ich mal kurz aus seinem Text Marius Müller-Westernhagen, der neue deutsche Star. Klar, ist natürlich schon etwas älter, diese Musikkritik. Westernhagen besitzt wohl ein besonderes, kaum ergründbares Flair. Rein äußerlich hat er eigentlich nichts, was einen Star ausmacht. Dünn und schlaksig ist er. Er spricht jedoch mit aller Deutlichkeit die Sprache der Jugendlichen, die es satt haben, mit Unverständnis auf die Äußerungen englischer Sänger zu reagieren. Und dazu kommt, dass er nicht ins Seichte abgleitet, sondern immer handfest bleibt, keinen Schmuh singt. Um sich durchsetzen zu können, grölt er mehr, als dass er singt, wodurch die Texte leider oft untergehen. Das ist also ein Zitat aus dem Text Westernhagen. Das hört sich ja erstmal sehr umgangssprachlich an, also so gar nicht wie ein Experte.
Ja, also er hat sich natürlich jetzt keine, oder er hat seine Artikulationsweise immer beibehalten. Er kommt ja aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum. Aber seine Urteile waren sehr fundiert. Also wenn ihm ein Künstler wichtig war, hat er immer enormen Rechercheaufwand betrieben, hat komplette Musikzeitschriftenjahrgänge gewälzt und hat er wirklich alles genau verfolgt. Bei Künstlern internationaler Couleur hat er auf eigene Kosten mit Kollegen in den USA beispielsweise telefoniert, weil ihm einfach die Mitteilung der Plattenfirmen nicht ausreichten.
Mhm. Warum war die Musik so wichtig in seinem Leben? Denn eigentlich er selber, ihm war ja die Literatur am wichtigsten.
Ja, das ging bei ihm relativ früh los, wo er wirklich Rock'n'Roll addicted war. Und da war Buddy Holly sein großes Idol und ja auch der Türöffner sozusagen in die Welt der Rock- und Popmusik. Man kann da schon fast von einem musikalischen Erweckungserlebnis sprechen. Und das hat ihn dann nicht mehr losgelassen bis etwa Mitte der 80er Jahre. Das hing dann auch irgendwo mit seiner Erkrankung zusammen. Ab da hat er dann wirklich neue Musik nicht mehr verfolgt. Eine Ausnahme waren da Nirvana, einfach weil die einen Song hatten, der Lithium hieß. Und so hieß auch ein Medikament, das er gegen seine Manie einnehmen musste.
Also diese psychische Krankheit hat ihn zunehmend geprägt, eine schizophrene Psychose. Merkt man das dann auch den Texten an, also bevor wir jetzt auch auf die Romane kommen? Also ist da sozusagen das festzustellen, dass die, ja jetzt mal grob gesagt, immer verrückter werden?
Ja, also er hat natürlich erstmal, was ein außergewöhnlicher und auch mutiger Schritt ist, in seinen Erzählungen seine Krankheit auch sehr offen thematisiert. Er hat praktisch die Vorboten und die Auswirkungen sehr plastisch beschrieben.
Wir sprechen über Wolfgang Welt, haben eben ein Gespräch begonnen, was durch einen Leitungsfehler abgebrochen wurde. Das wollen wir jetzt weiterführen. Wolfgang Welt, der vergessene Popliterat, der einzigartige Musikkritiken, aber auch Romane geschrieben hat. Und Martin Willems hat zwei Bände mit Welttexten herausgebracht. Herr Willems, auf ein neues Hallo.
Da bin ich wieder.
Wunderbar. Ja, über den anderen Band wollen wir jetzt sprechen. Also über die Musikkritiken haben wir eben gesprochen. Der andere Band heißt Die Punchschippe. Das ist ein autobiografisches Romanfragment. Punchschippe, um das kurz zu sagen, ist Ruhrpott-Slang, Hochdeutsch, so heißt das so ähnlich wie Kohleschaufel. Was zeichnet diesen Text aus?
Ja, der Band enthält nicht nur dieses Romanfragment, in dem er seine Kindheit und Jugend thematisiert, sondern auch zahlreiche Erzählungen, wo er einfach den Leser im wahrsten Sinne des Wortes mitnimmt. Das mit einem, wie ich finde, unverwechselbaren Sound. Er gibt tiefe Einblicke in seine Psyche. Er schreibt ungeschönt, sagt, was Sache ist, geht zuweilen mit seinem Umfeld hart ins Gericht, doch vor allem mit sich selbst. Und ja, das offene, lakonisch lässige, unverstellte, hochassoziative Art. Ich habe kürzlich von Michael Mahr in seinem Buch Die Schlange im Wolfspelz eine Aussage über Arno Schmidt gelesen, wo er sagt, drei Zeilen und man erkennt ihn. Und das ist ein Eindruck, der sich auch ohne weiteres auf Wolfgang Welt übertragen ließe.
Also eigentlich all diese positiven Eindrücke und Stimmen. Warum ist denn eigentlich Wolfgang Welt der große Ruhm verwehrt geblieben? Warum ist er eher unbekannt geblieben?
Ja, ich glaube, das lässt sich zum Teil darauf zurückführen, dass er in der Literaturszene ja so gut wie gar nicht vernetzt war. Er hat sehr selten Lesungen veranstaltet, hat nie eine Auszeichnung erhalten. Ein einziges Stipendium, war nie Stadtschreiber oder Ähnliches. Und ja, so wie ich ihn kennengelernt habe, wollte er sich auch nicht in Anführungszeichen vermarkten lassen, sondern einfach nur gelesen werden. Und da hätte er sich natürlich zu Lebzeiten durchaus mehr Leser gewünscht. Mhm. Jetzt posthum erfährt er natürlich eine Wiederentdeckung und eine tolle Rezeption. Aber es bleibt natürlich irgendwo bittersüß, dass er das nicht mehr selber erleben kann.
Ja, und eigentlich auch für Sie, denn Sie haben ihn ja gut gekannt, Sie mochten ihn, Sie waren gewissermaßen ein Fan. Haben Sie ihn eigentlich glücklich oder eher dann doch als gebrochen wahrgenommen mit fortschreitender Erkrankung?
Nein, gebrochen nicht. Er war, hat seine, ja, seine Motivation, seine Zuversicht eigentlich nie verloren. Das hat man auch daran gemerkt, mit welchem Engagement, mit welchem Krafteinsatz er an dem Romanfragment Die Punchschippe bis zuletzt gearbeitet hat. Und gebrochen habe ich ihn nie erlebt.
Zwei neue Bücher würdigen den ja psychisch erkrankten, aber doch brillanten Popschreiber Wolfgang Welt. Kein Schlaf bis Hammersmith und Die Punchschippe, herausgegeben von Martin Willems. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Facebook lässt die unbefristete Sperre des ehemaligen US-Präsidenten Trump von einem unabhängigen Gremium prüfen. Wir glauben, dass unsere Entscheidung notwendig und richtig war, betonte Facebooks Politikchef Nick Clegg bei der Ankündigung des Schritts. Das soziale Netzwerk hatte Trump nach dem Sturm seiner Anhänger aufs Kapitol in Washington bis auf Weiteres gesperrt. Markus Schuler.
Das neue Aufsichtsgremium hat Facebook vor 3 Jahren angekündigt. Da hatte es gerade den Cambridge Analytica-Skandal zu verdauen. Die Runde besteht aus 20 Experten aus der ganzen Welt. Eine Nobelpreisträgerin gehört ebenso dazu wie die ehemalige Ministerpräsidentin Dänemarks Helle Thorning-Schmidt. Das Oversight Board, so der Name, soll die umstrittensten Fälle prüfen und entscheiden dürfen. Facebook will angeblich jede Entscheidung akzeptieren.
Die Schriftstellerin und Journalistin Annette Gröschner erhält in diesem Jahr den mit 15.000 Euro dotierten Großen Kunstpreis Berlin. Das teilte die Akademie der Künste mit. Gröschner stammt aus Magdeburg und lebt seit 1983 in Berlin. Sie sei eine unermüdliche Chronistin der Stadt, ihrer Geschichte, ihrer Veränderung und natürlich ihrer BewohnerInnen, hieß es zur Begründung. Sie sei Flaneurin und wandelndes Stadtarchiv gleichermaßen. Der Kunstpreis Berlin wurde 1948 in Erinnerung an die Märzrevolution von 1848 vom Berliner Senat gestiftet. Wegen der Corona-Pandemie ist der Start des 25. James-Bond-Films »Keine Zeit zu sterben« erneut verschoben worden. Nach Angaben der Produzenten soll er jetzt statt Ende März Anfang Oktober in die Kinos kommen. In vielen Ländern sind die Kinos zurzeit geschlossen. Auch der Filmstart von BIOS, einem Science-Fiction-Film mit Tom Hanks, wurde verschoben. Er soll erst Mitte August statt im April anlaufen. Der Karneval in Rio de Janeiro wurde wegen der Corona-Pandemie zunächst verschoben, jetzt ist er komplett abgesagt. Bürgermeister Eduardo Paes sagte, es sei unsinnig, weiter darauf zu hoffen, dass im Juli die Voraussetzungen dafür gegeben seien. Der Karneval soll erst im kommenden Jahr wieder stattfinden. Auch der Berliner Karneval der Kulturen am Pfingstwochenende, eine der größten Straßenpartys in Deutschland, fällt wegen Corona aus. Das entschied das zuständige Bezirksamt. Abgesagt wurden auch das Berliner Maifest am 1. Mai und das schwul-lesbische Parkfest im Volkspark Friedrichshain im Sommer.
Wenn im Film oder im Buch das N-Wort fällt, Sie kennen dieses Gefühl, man ist peinlich berührt und überlegt dann, ob es sich um einen schwer veränderbaren Text aus einer anderen Zeit handelt. Nun gibt es ein aktuelles Beispiel, das einen wirklich zweifeln lässt, und zwar an der Urteilsfähigkeit von Verantwortlichen in Synchronstudios. Es geht um den 2. Kevin-Film, Kevin allein in New York von 1992, beliebt im Weihnachtsprogramm. Und da hat ihn die Schauspielerin Thelma Boabeng gesehen, um sich dann zu wundern über diese Szene.
Wozu fährst du eigentlich nach Florida, wenn du dich da mit Sunblocker einreißt?
Mir ist es egal, wenn ich wie ein alter Indianer aussehe. Ich lass mich rösten.
Großartig. Neuerdings ist man schon ein Neger, wenn man nur ein bisschen dunklere Haut hat.
Er ist nur neidisch, weil er nicht braun
ist. Thelma Boabeng ist jetzt am Telefon. Hallo.
Hallo.
Also im Englischen hört sich diese Stelle ja ganz anders an.
Point of going to Florida if you're gonna put on sunblock.
I don't care if I age like an old suitcase. I'm getting toasted.
Great. Now you can be a skag with a slightly darker shade of skin.
Ja, also da kommt kein Indianer oder Ureinwohner vor und auch nicht das N-Wort. Wie kommt es zu dieser deutschen Synchronfassung?
Also, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe natürlich keinen Einfluss drauf und weiß nicht, was die Leute sich dabei gedacht haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass die deutsche Synchron Autorin oder die Leute im Synchronstudio das Gefühl hatten, dass es vielleicht witziger ist und vielleicht locker flockig rüberkommt, dass man so einen Witz machen kann. Oder ich muss ja vermuten, dass es ein Witz gewesen sein muss, dass sie das Gefühl haben, das kann man so sagen oder ist Alltagssprache, weil alles andere, wenn die sich darüber bewusst gewesen sind, dass es Rassismus ist und dass es beleidigend ist gegen Menschen mit schwarzer Hautfarbe, genauso wie indigene Menschen, dann hätten sie es ja nicht gemacht. Also
den Film hatten Sie ja bei Netflix gesehen und dann haben Sie die beiden Clips auf Deutsch und auf Englisch mit einem Post über Ihren Instagram-Kanal veröffentlicht. Wie waren eigentlich die Reaktionen?
Dass mir jetzt ganz viel zugetragen wird von allen möglichen Seiten. Also ich bekomme leider auch sehr, sehr viele Hassnachrichten momentan von Leuten, die anscheinend Probleme damit haben, dass dieses N-Wort raussynchronisiert werden soll. Dass sie sagen, das ist doch schon seit 20 oder 30 Jahren her, was... Da kräht doch keinen Hahn mehr nach, warum ich mich jetzt darüber aufrege oder warum wir als Community uns jetzt darüber aufregen. Da muss ich nochmal ganz, ganz klar sagen, das N-Wort war auch und auch das I-Wort letztendlich war auch schon in den 90er Jahren, meiner Meinung nach, vielleicht das I-Wort nicht, aber das N-Wort schon immer bewusst ein rassistischer Begriff, den man auch damals nicht verwenden durfte. Ich bin als Kind selber mit diesen Wörtern ganz oft konfrontiert worden, sei es, ob ich an der Wursttheke beim Edeka um die Ecke, wo ich früher gewohnt habe, vorher total nett bedient wurde und dieselbe Frau hat mich an der Kasse aber dann als N sozusagen bezeichnet oder beschimpft. Und ich weiß, dass ich als Kind nach Hause gegangen bin und zu meiner Mutter gesagt habe, die hat mich gerade so genannt, und meine Mutter meinte, das geht nicht. Also viele finden immer die Ausrede, in den 90er Jahren durfte man das noch sagen. Man hatte früher nicht so ein Bewusstsein darüber, dass man diese Dinge nicht sagt und es ist nicht so gemeint. Und wenn ich das sage, dann ist das in Ordnung. Mhm. Ich kann nur sagen, dass ich selbst als Kind ein komisches Gefühl bekommen habe und mich natürlich beleidigt gefühlt habe. Mhm. Und darüber hinaus sind wir jetzt in der Zeit 2021, wo wir uns gerade in den letzten Jahren und spätestens seit MeToo mit so vielen Dingen wie unter anderem Diversität auseinandersetzen, wo diese Themen viel, viel wichtiger und sichtbarer geworden sind. Und es gibt mittlerweile so viele Bücher, die man sich lesen kann, angefangen von Exit Racism von Tupac Ogette oder Alles hasst das Bestseller zu diesem Thema. Mhm. Man kann sich sozusagen bilden und sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und es gibt keine Entschuldigung mehr zu sagen, man könne das heute noch so machen, meiner Meinung nach.
Ja, und das scheint ja den Verantwortlichen auf eine gewisse Weise auch bewusst geworden zu sein. Jedenfalls hat sich in diesen Tagen Netflix bei Ihnen gemeldet. Wie war denn dieses Gespräch?
Ach, das war super. Das war wirklich ganz, ganz toll. Martina Schmid, Dubbing Supervisor, Director von Netflix, hat sich bei mir gemeldet, die sich allerdings auch schon vor diesem Vorfall, wie ich von ihr weiß und auch von anderen weiß, auch mit dem Thema Diversity in der Synchronbranche auseinandergesetzt hat, auch schon länger. Die haben, glaube ich, auch diese Woche ein Seminar mit Tupac Ogette genau zu diesem Thema Diversity, Rassismus im Unternehmen und so weiter, wie man Dinge verbessern kann. Das finde ich super, also dass man offen dafür ist, dass sie Lust haben auf Veränderungen. Ich meine, Netflix kann insofern natürlich nichts dafür, weil die haben natürlich diese Filme im Archiv und hauen die dann raus an Weihnachten oder man, beziehungsweise die sind dann auf der Plattform abrufbar. Und natürlich werden auch Filme nicht nach Rassismen durchgecheckt.
Naja, obwohl.
Aber umso wichtiger, bitte?
Ja, obwohl, das wäre ja dann vielleicht doch erwähnenswert, oder? Also, dass man das eben halt doch macht.
Absolut, deswegen sage ich ja. Also, deswegen, ich will damit einfach nur sagen, dass das Bewusstsein jetzt sozusagen stärker ist. Und wenn Menschen wie ich oder auch andere Menschen auf diese Dinge aufmerksam machen, finde ich ja super, wenn dann daraus was resultiert. Nämlich, dass in dem Fall mit Netflix sich meldet. Und das wäre jetzt der nächste Schritt. Wie geht man weiterhin damit um? Muss man vielleicht vor allem meiner Meinung nach Kinder- und Familienfilme nochmal checken und sagen, gerade bei Kindern und Jugendlichen oder sagen wir Kindern, muss man nochmal checken, muss man bei Pippi Langstrumpf das N-Wort, muss das da vorkommen? Also wird der Film dadurch degradiert? Wird der da weniger schön, wenn kleine Kinder nicht mit diesem N-Wort konfrontiert werden, genauso wie bei so einem Kinder- und Familienfilm wie Kevin allein zu Hause. Also in dem Fall ja, wie gesagt, noch nicht mal. Es ist ja sogar eine Verfälschung, wenn man es sogar so sagen kann, weil das ja im Englischen gar nicht so vorkommt. Mhm. Und das ist der nächste Schritt. Wie geht man damit um? Gibt es dann ein Gremium, das sich dann darum guckt und Filme durchcheckt, um vor der Ausstrahlung nochmal zu gucken, ob die noch zeitgemäß sind oder nicht.
Und wie ist es jetzt? Wird es nächstes Weihnachten eine neue Synchronfassung geben?
Das ist das, was man mit mir besprochen hat. Das ist der Plan, definitiv. Der Plan ist, dass es hoffentlich nächstes Jahr oder dieses Jahr Weihnachten vor dem Fernseher sitzen, dass der Film dann nachsynchronisiert ist und diese Stelle geändert worden ist.
Die Schauspielerin Thelma Bua-Beng über die immer noch fehlende Sensibilität gegenüber diskriminierenden Wörtern in Texten, in Filmen und Synchronfassungen und über Möglichkeiten, das eben zu verändern. Vielen Dank für das Gespräch. Die Ausstellung Intimacy, New Queer Art from Berlin and Beyond im Schwulenmuseum Berlin war längst vor Pandemie und Lockdown geplant. Jetzt passt sie aber eigentlich ganz gut in die Zeit, schlummert aber wie so viele andere Ausstellungen fix und fertig in geschlossenen Räumen. Worum geht es? Die beiden Kuratoren Peter Rehberg und Apostopoulos Lampropoulos wollen eine andere Öffentlichkeit beschreiben, in der sich queere Intimität abspielt. Und genauer erklärt uns das jetzt Simone Reber. Sie war gestern Abend bei der virtuellen Eröffnung der Ausstellung auf Facebook dabei.
Marmorweiße weibliche Körper in Plastikfolie gewickelt, in Gips abgedrückt oder mit Schichten von Gelatine überzogen, die sich langsam lösen. Die niederländische Fotografin Irma Johan spielt in ihren bläulich schimmernden Fotos mit verschiedenen Formen von Hülle und Haut, mit der Grenze des Körpers und ihrer Auflösung. Wie diese Serie ist die klug austarierte Ausstellung Intimacy – New Queer Art from Berlin and Beyond im Schwulenmuseum Berlin eine Gratwanderung zwischen Nähe und Abstand. Queere Intimität, sagt der Kurator Peter Rehberg, musste den öffentlichen Raum neu für sich definieren.
Für queere Menschen ist die Unterscheidung zwischen öffentlich und privat sehr wichtig. Man kann sogar sagen, was uns von anderen Minderheiten unterscheidet, ist die Tatsache, dass wir unsere Intimität nicht mit der gleichen Freiheit zeigen können wie andere Menschen.
Die erste Führung im halböffentlichen Medium Facebook fand in Englisch statt, der Sprache des weltweiten Netzes. Die Kamera folgt dem Kurator durch die labyrinthische Ausstellungsarchitektur von Diogo Passarinho, die den Blick auf die Nähe fluider Geschlechter eröffnet und wieder versperrt. Bei Intimität geht es um Balance. In den zärtlich schwebenden Fotos von De La Grasse Volcano stemmt ein martialisch tätowierter Transmann seinen Freund wie ein Federgewicht in die Luft. Eine Serie der südafrikanischen Fotografin Sanele Moholi zeigt zärtliche Momente zwischen lesbischen Frauen zu Hause im Bad. Das Sonnenlicht füllt nur indirekt den Raum.
In my mind, Sanele Moholis project is also very much a project of visibility.
Meiner Meinung nach handelt Sanele Moholis Projekt auch von der Sichtbarkeit. Hier gibt sie schwarzen lesbischen Frauen einen Raum, ein Publikum, eine Bühne. Und da dies in Südafrika stattfindet, sollten wir uns daran erinnern, dass queere Intimität immer bedroht wird. Ob in verschiedenen Teilen der Erde oder hier in Europa. Insofern ist das für mich auch der politische Aspekt von Intimität.
In Berlin ist der halböffentliche Raum für queere Intimität in den Darkrooms der Clubs durch die Pandemie verschlossen. Die Sexszenen in der Malerei von Doron Langberg spielen im Schlafzimmer. Der in New York lebende Künstler feiert die Ekstase in den grellen Farben der frühen Fauve und der neuen Wilden.
Für einige queere Menschen ist das wirklich das Potenzial von Sex. Man kann die Intensität des Gefühls sehen. Es gibt uns eine Idee, wie uns sexuelle Praktiken, sexuelle Rechte, Fetische zu einer neuen Version von uns selbst führen können.
Can lead us to a new version of ourselves.
Aber Intimität kann auch in der Einsamkeit stattfinden. Die israelische Künstlerin Roy Victoria Heifetz ringt mit der Unsichtbarkeit des Alters. In überlebensgroßen Wandprospekten erprobt sie das eigene Älterwerden als Transfrau. Die Nähe besteht hier in der Begegnung mit dem künftigen Spiegelbild.
For her, that's a way of addressing her anxieties of what it means to be.
Für sie ist das eine Art, ihre Ängste auszudrücken, was es heißt, älter zu werden als Transfrau, aber auch auf diese Weise gegen die Unsichtbarkeit älterer Transfrauen und älterer queerer Menschen zu kämpfen.
Trans women and older queer people.
Intim schließlich sind Krankheit und Sterben. Eins der schönsten Werke stammt von dem kanadischen Kunstveteranen A.A. Bronson. Es zeigt ihn mit seinem Partner in den Dünen von Fire Island. Auf der Insel im Bundesstaat New York ziehen sich Menschen, die an AIDS erkrankt sind, aus dem Leben zurück. Hier wird die Asche der Verstorbenen verstreut. Nackt, mit blau angemalten Körpern und langen schwarzen Bärten, gedenkt das Paar seiner Freunde. Zwischen den Bäumen taucht ein Geist auf. Wir sind eine Gemeinschaft von Lebenden und Toten, sagt A.A. Bronson. Intimität in der Lebensfreude und im Abschied. Da eröffnet die Ausstellung im Schwulen Museum neue Denkräume. Und doch stößt die virtuelle Präsentation an eine Grenze. Beim digitalen Zwiegespräch mit den Kunstwerken prallt der Blick der Betrachterin stets gegen die gläserne Wand des Bildschirms.
Intimacy, New Queer Art from Berlin and Beyond. Die Führung von Peter Rehberg steht demnächst als Video mit deutschen Untertiteln auf der Webseite des Schwulen Museums Berlin. Und das war ein Beitrag von Simone Reber.